Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, da sitzen wir wieder in der Kaffeeküche und stecken über den dampfenden Heißgetränken unsere Köpfe zusammen. Wiederum mit Ernst Konrad.
Hallo.
Und Jakob Hodeck.
Hallo und willkommen.
Und wir haben heute wieder ein Makrothema und ein Mikrothema. Das Makrothema sind die Konsequenzen der Zentralbankpolitik. Die Zentralbanken haben sich in der letzten Woche geäußert und dann schauen wir uns noch den Pharmasektor etwas genauer an. Ja, fangen wir an mit den Zentralbanken. Ernst, wie schaut's aus?
Ja, wir haben eine nicht ganz synchrone Entwicklung der drei großen Zentralbanken, also der Fed, der EZB und der Bank von Japan. Die Bank von Japan ist nach wie vor im Easing-Modus, also da tut sich auf absehbare Zeit nichts Neues. Die bleibt wie gehabt sehr expansiv. Die Fed zieht weiter an. Zurzeit läuft ja diese große Tagung der Zentralbanken in Portugal. Und da hat Jerome Powell heute nochmal bestätigt, dass die Fed weiter in ihrem Drehbuch macht, das heißt weiter graduell die Zinsen anheben wird. Das heißt, wir haben in dem Jahr nochmal 2 Zinsanhebungen vermutlich und im nächsten Jahr dann auch nochmal 3, also eigentlich wie gehabt. Und die EZB legt momentan etwas vorsichtig den Schalter um. Das heißt, es werden zum Ende des Jahres die Anleihekäufe eingestellt und wahrscheinlich im nächsten Jahr wird man dann die erste Zinsanhebung sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, da Mario Draghi im nächsten Oktober, also im Oktober 2019, in den Ruhestand geht, dass er vorher die Zinswende einleitet, ähnlich wie das damals Ben Bernanke gemacht hat. Also so weiter im Drehbuch. Allerdings ist es so, dass in den USA eben die Liquidität weiterhin eigentlich recht reichlich vorhanden ist. Also da funktioniert alles ganz gut, während es in Europa ein bisschen enger wird zurzeit.
Also die Amerikaner, die können sich das leisten, weil die Konjunktur läuft gut. Deswegen können sie sich eine restriktivere Zentralbankpolitik leisten. Die Frage ist, können sich das die Europäer überhaupt leisten, die Zinsen dann wieder anzuheben? Weil Länder wie Italien zerreißt es schon bei relativ niedrigen Zinssätzen, niedrigen positiven Zinssätzen, muss man dazu sagen. Also kann die Zentralbank sich das leisten? Ein Stichwort ist da wohl auch die Geldschöpfung, die eben in den USA bei den Geschäftsbanken gut funktioniert, in Europa eher nicht, was darauf hindeutet, dass eben doch noch einiges im Argen liegt in Europa. Also ja, was ist da überhaupt der Spielraum?
Also der Spielraum besteht natürlich weiterhin, indem man die Anleihekäufe kurzfristig dann doch nicht einstellt oder wieder hochfährt. Also man hat sich ja diese Hintertür offen gehalten. Und ich denke, wir müssen uns auch angesichts der Situation in einzelnen Ländern durchaus daran gewöhnen, dass die Anleihekäufe in größerem Stil weiterlaufen. Du hast gerade angesprochen, die nicht funktionierende oder nicht so gut funktionierende Geldschöpfung. Das liegt eben daran, dass die Banken schlicht und ergreifend zu wenig Kredite vergeben. Das ist im Grunde der Kanal für die Geldschöpfung. Und das liegt eben daran, dass sie zu wenig Eigenkapital haben. Ja, also das Problem ist, man müsste das Bankensystem restrukturieren. Das hat man in den USA gemacht. Das war der große Unterschied. Und deswegen sind die Amerikaner auch wesentlich besser aus der Finanzkrise rausgekommen. Und das hat man eben in der Eurozone bislang nicht in dem Stil hinbekommen, wie man es sich eigentlich hätte vorstellen können.
Und ein Punkt ist auch, dass die Fed nicht nur die Zinsen anheben kann, sondern wahrscheinlich sogar muss, denn die Konjunktur läuft sehr gut durch den Fiskalstimulus, der jetzt kommt. Durch die Tax Cuts in den USA ist sie eigentlich schon gezwungen, weiter auf dem Pfad eben steigender Zinsen fortzuschreiten, weil es doch eine gewisse Gefahr der Überhitzung gibt. Und in Europa dagegen ist es so, dass ja jetzt zuletzt auch die Wachstumsprognosen runtergenommen wurden von einigen Instituten, sodass quasi die EZB eher darauf achten muss, dass die Wirtschaft nicht weiter abgewürgt wird.
Ja, und dann ist die mangelnde Kreditvergabe eben sozusagen was Zweiseitiges. Einerseits haben die Banken kein Eigenkapital, andererseits werden im Zweifelsfall die europäischen Firmen nun auch weniger Kredite nachfragen, wenn die Frühindikatoren sowieso auf die Füße schauen.
Das ist sicher richtig, wobei man andererseits jetzt einen etwas größeren fiskalischen Spielraum hat. Also ich denke, diese Diskussionen, die dann da über dieses Euro-Budget geführt werden und verschiedene zusätzliche Pakete im EU-Haushalt, da läuft schon was Richtung Fiskalpolitik. Also da wird die EZB dann auch etwas entlastet und so soll es ja letztendlich auch sein. Das war ja immer die große Kritik, dass die Grenze zwischen Geld- und Fiskalpolitik zunehmend verwischt wird.
Was die EZB auch gemacht hat, ist so die Forward Guidance so ein bisschen zu akzentuieren.
Ja.
Sie haben zwar gesagt, sie beenden jetzt in diesem Jahr das Aufkaufprogramm, allerdings haben sie jetzt mehr stärker betont, wann sie die Zinsen wieder erhöhen möchten.
Ja.
Der Zeitraum der Prognose oder der Ankündigung hat sich ein bisschen nach hinten gesetzt.
Ja.
Das heißt, sie versuchen über die Forward Guidance da so ein bisschen sich Luft zu verschaffen.
Genau, also man hält sich so ein Hintertürchen offen. Ganz interessant vielleicht noch eine Zentralbank, die wir jetzt noch nicht genannt haben, die chinesische Zentralbank, die gesagt hat, naja, also wenn chinesische Unternehmen aufgrund der Handelskonflikte in Schwierigkeiten kommen, wir sind auch noch da, wir können auch noch helfen.
Aber für die Asset Allocation heißt das dann eher, dass wir positiv auf amerikanische Assets sind, dass wir eher positiv auf den US-Dollar sind? Oder ist da einfach schon zu viel passiert?
Da ist natürlich schon eine Menge passiert. Also der US-Dollar ist nicht nur, weil sich die amerikanische Wirtschaft etwas besser entwickelt, gestiegen, sondern eben auch aufgrund der Probleme, die es in der Eurozone gibt. Das ist ganz klar. Da ist einfach Kapital rausgeflossen aus den Schwellenländern, aber auch aus der Eurozone wieder nach USA zurück.
Ja, wobei wir jetzt irgendwie mit diesen 1,15, 16, glaube ich, ziemlich im Mittel der langjährigen Bewegung
ja,
sind. Also
das
wir
ist
haben jetzt
dramatisch.
Keine
Nein.
extreme
Nein.
Bewertung irgendwie. Also ich glaube, bei 16 oder sowas ist der Euro damals gekommen in den 90er Jahren. Und irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Aber mein Hinterkopf ist auch löchrig mittlerweile. Ja, damit gehen wir, glaube ich, zum zweiten Thema über. Die Pharmaindustrie. Pharma haben wir im Grunde in allen Portfolios reichlich vertreten und es ist wahrscheinlich der Sektor, der am meisten wehgetan hat in diesem Jahr. Was machen wir da draus? Nachkaufen? Halten? Oder wo ist das Problem? Warum läuft Pharma so schlecht?
Ja gut, also das Problem ist immer schwierig zu benennen. Es sind immer viele Gründe, die da mit reinspielen. Fakt ist natürlich, dass das ein Sektor ist, den wir sehr gern mögen. Ein defensiver Sektor, der so zumindest, wenn man die Literatur nachschlägt, gut funktionieren soll, wenn es mal holprig wird. Das hat in diesem Jahr auch nicht so richtig funktioniert. Ein wesentlicher Grund ist sicherlich so ein bisschen die Großwetterlage, also das Bild, das wir auch seit Jahren zeichnen, nämlich das der Secular Stagnation, wo eben das Wachstum insgesamt relativ gering ist. Und Investoren dann eben besonders darauf achten, dass die Unternehmen, die sie dann herauspicken, möglichst stark wachsen. Das war im Healthcare-Sektor zuletzt nicht so der Fall. Die Wachstumszahlen waren eher schwach, beziehungsweise im Einklang mit dem allgemeinen Wirtschaftswachstum, das wie gesagt relativ gering war. Wo man auch immer drauf schauen muss, ist so ein bisschen, wie heterogen so ein Sektor ist. Also wir gucken uns ja tendenziell eher die Large Caps an, also Big Pharma. Die haben dieses Jahr nicht so gut performt und auch in der jüngsten Vergangenheit. Der Healthcare-Sektor ist sehr breit gefasst. Da gibt es auch Biotech und Healthcare-Services, die dann zum Teil besser performt haben. Aber so insgesamt ist halt die Großwetterlage nicht so günstig.
Es gab Ende der 90er Jahre schon einmal eine ähnliche Phase. Ich habe es vorhin nochmal nachgesehen. Und zwar zwischen Ende 98 und dem ersten Quartal 2000 als eben auch Technologie sehr en vogue war und in dem wir auch in einer Situation waren, wo eher eben das Wachstum stärker war, da hat der Pharmasektor eine Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt um 30% gezeigt. Und man hatte auch ein sogenanntes Derating über das KGV in der Größenordnung von 25%. Und ziemlich genau zum Ende des ersten Quartals 2000, also mit dem Markthoch, drehte sich das dann schlagartig um und war dann innerhalb weniger Monate, also bis zum Ende des Jahres 2000, quasi wieder aufgeholt. Also es gibt immer wieder mal solche Phasen, gerade wenn Technologie sehr en vogue ist, ist Pharma eher ein Problem. Aber ich denke, es wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um aus Pharma hier rauszugehen. Es gibt natürlich, wie Jakob Hodek schon ausgeführt hat, Probleme bei einzelnen Unternehmen und bei einzelnen Produkten. Das ist allerdings systemimmanent, die gibt es immer wieder. Und es gibt da eben auch so Zyklen. Und es gibt durchaus Stimmen, die jetzt sagen, also der nächste große Produktivitätsschub kommt eben nicht mehr im klassischen Technologiebereich, sondern eben in diesem Gesundheits-Pharma-Biotechnologie-Segment. Und dann wäre es meines Erachtens verkehrt, da jetzt ausgerechnet rauszugehen.
Dann sind die Wachstumsinvestoren nicht mehr so gelangweilt, wie sie es eben jetzt sind, genau, weil es einfach aufregendere Dinge gibt.
Natürlich, jetzt ist das Gewinnwachstum mit 6% ungefähr so wie das Gewinnwachstum für den Gesamtmarkt. Das ist jetzt nicht besonders interessant. Das ist richtig.
Ein Unsicherheitsfaktor, sicherlich auch struktureller Natur, ist so ein bisschen der Kostendruck, der für die ganze Branche vorherrscht. Gerade in den USA, wo ja die Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitswesen am höchsten sind weltweit, die Effektivität allerdings mit am schlechtesten ist, herrscht natürlich auch von der Politik her Druck, dass man die Kosten senkt. Die demografischen Entwicklungen sorgen dafür, dass natürlich die ganzen Sozialsysteme überlastet sind und demnach da ein gewisser Kostendruck auch auf den Pharmazieunternehmen liegt.
Also man sieht, dass Ausgaben für Marketing relativ stark hochgehen, jedenfalls in den paar Werten, die ich mir jetzt genau angeschaut habe. Und insgesamt gehen in der Tat die Kosten recht parallel mit den Umsätzen da oben, sodass die Gewinne eben nicht sehr aufregend sich entwickeln. Ich meine, es gibt eben diese eine Wildcard in der Tat aus der Politik. Donald Trump hat immer gesagt, er verhandelt das neu. Und man muss sagen, dieser US-Markt ist einfach bei weitem der wichtigste. Da wird einfach bei weitem am meisten Geld verdient.
Und mittlerweile muss man ihn ja auch wirklich ernst nehmen.
Genau, manche Leute nehmen ihn jetzt auch schon ernst. Und das ist so eine Wildcard. Ich meine, es passt nicht sehr dazu, zu einer republikanischen Regierung den Markt stärker zu regulieren. Andererseits, ja, das weiß man schon. Und das andere ist, dass eben die großen Pharmaunternehmen immer mehr Konkurrenz auch zu haben scheinen aus dem Biotech-Sektor, die eben Biosimilars mittlerweile sehr viel besser herzustellen scheinen als in der Vergangenheit. Also Biosimilars zu produzieren ist eben sehr viel schwieriger als einfach nur chemische Verbindungen zu replizieren, weil es da auf den Produktionsprozess ankommt. Und da sieht es wohl so aus, dass die Produktionsprozesse sich sehr stark verbessert haben und dass insofern Nachahmerprodukte für die großen biotechnologisch gewonnenen Medikamente einfacher geworden sind. Das ist so ein Ding, was mir ein strukturelles Neuland zu sein scheint. Andererseits ist diese Branche ist total gewohnt, dass Patente aber auslaufen. Das tun sie schon seit Jahren.
Dass sie angegriffen werden.
Und dass sie angegriffen werden. Und dafür beschäftigen sie auch sehr viele Rechtsanwälte, die dann wiederum die Angreifer angreifen. Und das ist eigentlich Business as usual.
Ja, zumal dann auch eben auf der Pricing-Seite sich einiges tut, jetzt gerade bei den Neuentwicklungen im Onkologiebereich. Da reden wir ja über Summen, die bei uns eigentlich völlig unvorstellbar sind bislang. Aber wenn sich sowas durchsetzt, dann werden auch diese Unternehmen entsprechende Gewinne einfahren.
Also tendenziell sind das Kaufkurse. So eine Roche, die jetzt aufs nächste Jahr ein KGV von 13 hat und eine Dividendenrendite von 4%, das ist im historischen Vergleich, muss man sagen, billig.
Und es ist sowohl gegenüber der eigenen Historie als auch gegenüber Konkurrenten, wie eben auch im Vergleich zum Gesamtmarkt beziehungsweise zu anderen Sektoren, die vielleicht ähnliche Risikoertragseigenschaften in der Vergangenheit hatten, also jetzt gerade im Vergleich zum Nahrungsmittelbereich.
Ja. Und es ist wahrscheinlich eben auch eine ganz gute Versicherung, wenn eben aus dem Markt mal wieder so was Luft entweicht.
Ja, genau. Gerade wenn Technologie nicht mehr so läuft.
Also im Portfolio-Kontext ist sowas immer gut. Auch wenn es jetzt punktuell nicht so gut läuft, ist es eben im Gesamtzusammenhang immer
ganz gut. Und man muss auch sagen, also zumindest wenn man global auf Indexebene schaut, war der Healthcare-Sektor sogar etwas besser als der Gesamtmarkt in diesem Jahr, allerdings nicht auf die 12-Monats-Frist. Aber so im ersten Halbjahr haben wir uns ein bisschen besser gehalten als der Gesamtmarkt. Also da hat man zumindest relativ nichts verloren.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.